Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Dorn im Auge des Königshauses. Warum Saudi-Arabien den einflussreichen Islamgelehrten Salman al-Auda zum Tode verurteilt hat. Bizarres Ritual beim Fest für die Madonna della Bruna im süditalienischen Matera, Kulturhauptstadt Europas, endet die Prozession für die Schutzpatronin mit einer Schlacht um den Festwagen und kunsthistorisch wertvoll oder Symbol der Unterdrückung der protestantischen Tschechen. Der Streit um die barocke Mariensäule in Prag. Um diese Themen geht's in der kommenden halben Stunde in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Kronprinz Mohammed bin Salman möchte das Königreich Saudi-Arabien vorsichtig in eine moderne Zeit führen, heißt es. Vor einem Jahr machte er Schlagzeilen, weil er den Frauen das Autofahren und Kinos erlaubte. Im streng konservativen wahhabitischen Islam Saudi-Arabiens war daran lange Zeit nicht zu denken. Zugleich geht das Königshaus rigoros gegen Kritiker vor. Beobachter vermuten, dass der Kronprinz für die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im vergangenen Jahr verantwortlich ist. Außerdem ist seit knapp 2 Jahren der einflussreiche Islamgelehrte Salman al-Auda in Haft. Er sollte wegen seiner Kritik an der Politik des Königshauses hingerichtet werden. Menschenrechtsaktivisten haben das gerade noch verhindert. Christian Röther berichtet.
Assalamu alaikum, Eid Mubarak.
Eine Aufnahme aus besseren Zeiten. Salman al-Auda ist nicht nur ein einflussreicher Islamgelehrter. Er kann auch mit sozialen Medien umgehen. Veröffentlicht Selfie-Videos wie dieses bei YouTube. Bei Twitter hat er über 13 Millionen Abonnenten. Obwohl seine letzte Nachricht dort schon fast 2 Jahre alt ist. Seitdem ist Salman al-Auda in Saudi-Arabien inhaftiert. Der Grund, er hatte das saudische Königshaus kritisiert für dessen Boykottpolitik gegenüber dem Nachbarstaat Katar.
Er hat seine Solidarität gewissermaßen mit Katar bekundet, in sehr vorsichtiger Form, muss man sagen, und hat seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, dass Saudi-Arabien und Katar wieder zusammenfinden mögen.
Patrick Franke, Professor für Islamwissenschaft in Bamberg.
Und das wurde ihm von der saudischen Führung im Grunde genommen schon als eine Art Illoyalität ausgelegt. Und er wurde wenige Tage später dann verhaftet.
Der Vorwurf, Salman al-Auda unterstütze Terrorismus. Ihm droht deshalb die Todesstrafe. Dabei liegt al-Audas Zeit als offensiver Kritiker des saudischen Königshauses eigentlich schon lange zurück. In den 90ern prägte er die Sahwa-Bewegung mit. Sahwa, das heißt auf Deutsch Erwachen. Die Bewegung steht der Muslimbruderschaft nahe, inhaltlich und personell. Das sieht das saudische Königshaus gar nicht gerne. Al-Auda vertrat damals radikale islamistische Positionen und kritisierte das Königshaus unter anderem für dessen Rolle im Golfkrieg. Für diese Kritik landete er im Gefängnis.
Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis 1999 hat sich Salman al-Auda gemäßigt und er ist in den folgenden Jahren mit dieser sehr eigentümlichen Mischung aus Gedankengut der Muslimbruderschaft und der saudi-arabischen Wahhabiya zu einem der einflussreichsten Gelehrten Saudi-Arabiens und der gesamten arabischen Welt geworden.
Der Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Aus meiner Sicht ist es vor allem diese Kombination, die Salman al-Auda so bedrohlich macht für den saudi-arabischen Staat. Er ist nämlich einerseits ein Muslimbruder, aber er ist andererseits jemand, der die Muslimbruderschaft in eine ganz neue Ära führen will, also in eine Ära der islamisch-konservativen Mäßigung der Muslimbruderschaft.
Und das bedeutet ernstzunehmende Konkurrenz für Saudi-Arabien, das seinen eigenen innerislamischen Einfluss sichern will, vor allem gegenüber der Muslimbruderschaft. Dabei ist Salman al-Auda kein typischer Muslimbruder, wie Patrick Franke erklärt.
Er hat dazu aufgerufen, eine Kultur der Vielfalt zuzulassen innerhalb des Islams. Er hat auch zur Versöhnung mit Nichtmuslimen aufgerufen, in der Weise, dass er gesagt hat, wir müssen es schaffen, eine friedliche Koexistenz mit dem Westen zu finden. Und In diesem Rahmen hat er sich auch sehr stark gegen Anwendung von Gewalt durch Muslime ausgesprochen.
Al-Auda zählt damit zu einer reformorientierten Strömung innerhalb der Muslimbruderschaft, die sich auch offen zeigt für demokratische Ideen.
Das ist so eine Art Sublimierung des politischen Islams in ethische Gefilde, würde ich sagen, was da stattfindet. Und an diesem Prozess hatte er sehr großen Anteil.
Mittlerweile ist Salman al-Auda zwar schon über 60 Jahre alt, mit solchen Botschaften erreicht er aber besonders junge Menschen.
Er hat einen gewissen Appeal gehabt für die muslimische Jugend, weil er so ganz andere Themen angesprochen hat, also sehr, sehr ethisch. Wie kann man eine Gesellschaft auf Beziehungen von Freundlichkeit bauen? Auf Versöhnung.
Dass das bei der Jugend so gut ankommt, kommt beim saudischen Königshaus gar nicht gut an, sind sich Patrick Franke und Guido Steinberg einig.
In der jetzigen politischen Situation unter der jetzigen saudischen Führung mit dem Kronprinzen Mohammed bin Salman, der sich selbst als der große Reformer sieht, sieht man solche Gelehrte wie Salman al-Auda insofern als gefährlich an, weil sie eventuell zu viel Sympathie auf sich ziehen und dann eventuell auch Kritik äußern können, die dem Regime gefährlich werden kann.
Salman al-Auda ist vor allem deshalb eine Gefahr, weil er den Islamismus der Muslimbruderschaft, den Salafismus der saudi-arabischen Wahhabiten in einer gemäßigten Form aufgearbeitet hat, die das Regime ganz offensichtlich als existenzielle Bedrohung sieht. Deshalb müssen wir uns auch um Auda, um sein Überleben Sorgen machen.
Al-Auda ist also wohl auch deshalb im Gefängnis, weil er dem Königshaus zu einflussreich wurde. Zumal sich der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Muslimbruderschaft in den vergangenen Jahren wieder verschärft hat, erklärt Guido Steinberg.
Meines Erachtens ist seine Inhaftierung, seine neuerliche Inhaftierung im Jahr 2017 ein Indiz dafür, dass Saudi-Arabien sich entschlossen hat, die Muslimbruderschaft in der arabischen Welt und darüber hinaus massiv zu bekämpfen. Wenn man dieser Ansicht ist, dass die Muslimbruderschaft eine extremistische, wie die Saudis sagen, sogar terroristische Organisation ist, dann ist es durchaus folgerichtig, Salman al-Auda zu verhaften. Ganz einfach deshalb, weil er über so großen Einfluss verfügte und weil er immer noch jung genug war, um eines Tages so eine Art geistige Führungsposition für die Muslimbruderschaft in der gesamten arabischen Welt und vielleicht sogar darüber hinaus zu übernehmen.
Ende Mai hieß es, Al-Auda und zwei weitere Gelehrte sollen nach dem Ende des Fastenmonats Ramadan hingerichtet werden. Seitdem sind nun allerdings schon 3 Wochen vergangen und Al-Auda lebt offenbar noch. Ein Grund dafür könnte die große internationale Unterstützung sein. Viele namhafte Islamgelehrte haben sich für ihn eingesetzt. Oft stehen auch sie der Muslimbruderschaft nahe. Und auch die Türkei sprach sich gegen die Hinrichtung aus. Ist Salman al-Auda also gerettet? Schwer zu sagen, weil es kaum gesicherte Informationen dazu gibt aus Saudi-Arabien.
Das, was ich gehört habe, ist, dass er weiter inhaftiert ist, dass es ein Strafgerichtsverfahren gegen ihn gibt. Davon dringt nichts nach außen. Es wird gemunkelt, dass König Salman ihn begnadigen wolle. Das ist aber noch überhaupt nicht sicher. Das Verfahren läuft noch an und es ist noch völlig unklar, wie das ausgehen wird.
Patrick Franke, Professor für Islamwissenschaft in Bamberg. Ähnlich vage stellt sich die Situation auch dar für Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Es ist sehr schwer einzuschätzen, ob Salman al-Auda wirklich die Hinrichtung droht. Es gibt ein Muster in den saudi-arabischen Exekutionen der letzten Monate. Es sind vor allem islamistische Terroristen, es sind angebliche iranische Spione und es sind Beteiligte an den großen Protesten in der Ostprovinz in den Jahren 2011 und 2012, die gnadenlos getötet werden. Salman al-Auda ist sehr viel populärer. Sein Tod, seine Hinrichtung würde sicherlich international, in der islamischen Welt vor allem, auf großen Widerstand stoßen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die saudi-arabische Regierung, so wie sie im Moment gestrickt ist, davon abhält, ihn zu töten.
Das saudische Königshaus hat den Islamgelehrten Salman al-Auda zum Tode verurteilen lassen. Ein Beitrag von Christian Röther.
Thank you.
Die süditalienische Stadt Matera ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Dieser Titel der Europäischen Union soll ihr mehr Aufmerksamkeit schenken und viele Besucher anlocken. Zum Beispiel am 2. Juli, wenn die Einwohner von Matera das Fest für die katholische Schutzpatronin der Stadt, der Madonna della Bruna, feiern. Dann kommen allerdings ohnehin viele der 60.000 Einwohner und viele Besucher zusammen, um an der traditionellen Prozession durch die Altstadt teilzunehmen. Eine Prozession mit außergewöhnlichen Ritualen. Tassilo Forchheimer war für uns in Matera unterwegs.
Die Bürgerinnen und Bürger von Matera sind äußerst gastliche und friedliebende Menschen. Einmal im Jahr jedoch kann man richtig Angst vor ihnen bekommen. Immer am 2. Juli ereignet sich im Zentrum der Stadt eine furiose Zerstörungsorgie. Zum Fest der Madonna della Bruna, der Schutzpatronin von Matera, die an diesem Tag extrem starke Nerven haben muss. Zu Ehren der Madonna wird jedes Jahr ein großer Festwagen gebaut, der an die Motivwagen im deutschen Karneval erinnert. Mit viel Pappmaché und Goldfarbe wird hier jedes Jahr eine andere Szene aus dem Evangelium nachgestellt. Der Wagen steht im Zentrum einer großen Prozession, bei der alle mehr oder weniger andächtig tun, bis dann vor allem die jungen Männer der Stadt wie Bestien über den Festwagen herfallen und versuchen, möglichst große Trümmer davon abzubrechen und in Sicherheit zu bringen.
Die Zerstörung des Wagens und dass man ein Stück davon mit nach Hause nimmt, bringt Glück für die Familie und für einen selbst.
Sagt Serafino Paternoster, der schon oft mitgemacht hat. Alle anderen, die nichts von dem Glück erwischt haben, können sich damit trösten, dass es jedes Jahr eine neue Chance gibt.
Die Zerstörung ist zugleich eine Erneuerung. Es ist der Tod, der neues Leben bringt, jedes Jahr. Und jedes Jahr sieht der Wagen anders aus. Dazu gibt es in Matera ein Sprichwort. Das, was kommt, wird besser sein als das, was war. Jedes Jahr wird es besser. Das ist das Motto des Festes della Bruna.
Wichtig sei dabei, sich nicht lange mit dem Alten aufzuhalten, sondern einfach an eine bessere Zukunft zu glauben.
Das Fest für die Madonna della Bruna in Matera findet am 2. Juli statt. Tassilo Forchheimer war für uns in Süditalien unterwegs. In Tschechien gibt es Streit um eine Mariensäule. Ursprünglich stand die barocke Säule mitten auf dem Altstädter Ring in Prag, bis sie vor gut 100 Jahren von aufgebrachten Bürgern umgestürzt und zerstört wurde. Die Säule symbolisiert für viele die österreichisch-ungarische Monarchie und die rigorose Unterdrückung der tschechischen Protestanten. Das sehen die Katholiken und die sogenannten Freunde des alten Prag ganz anders. Sie kämpfen dafür, dass die rekonstruierte barocke Säule wieder aufgebaut wird. An dem Bauwerk erhitzen sich derart die Gemüter, dass auch schon die Polizei anrücken musste. Kilian Kirchgessner hat Gegner und Befürworter der Mariensäule getroffen.
Das Schiff hat gerade angelegt, hier am Steg, der mitten in Prag in die Moldau hineinragt. Ein Lastkahn ist es und vorne auf dem Deck erhebt sich wie eine riesige Galionsfigur meterhoch eine steinerne Marienstatue in den Himmel. 3 Tage war die Besatzung unterwegs auf Elbe und Moldau bis hier nach Prag. Eine Truppe aus Geistlichen, Bildhauern und Unterstützern. Jetzt klettern die Schiffsfahrer über einen schmalen Holzsteg hinunter an Land. Ich will anstoßen auf die Geschichte der Jungfrau Maria, ruft einer, und alle greifen zu den Sektgläsern, die am Ufer vorbereitet sind. Hier in der Moldau, direkt unter der Karlsbrücke, soll jetzt das letzte Kapitel einer Geschichte beginnen, deren Anfang einige Jahrhunderte zurückliegt. Etwas mehr als 500 Meter sind es von hier aus zum Altstädter Ring, dem historischen Platz mitten im Prager Zentrum, wo die Mariensäule aufgestellt werden soll.
Ave, Ave, Ave Maria.
Vor dem Schiff stimmen die Mitglieder der Bürgerinitiative, die sich für die Wiedererrichtung der Mariensäule einsetzt, jetzt Marienlieder an. Sie haben nach 2 Jahrzehnten Restaurationsarbeiten eine Baugenehmigung und wähnen sich fast am Ziel. Aber inzwischen zeigt sich, ganz so einfach wird es nicht mit dem Denkmal, das in Tschechien schon länger für leidenschaftliche Debatten sorgt. Der Prager Ratssaal bei einer Sitzung vor einem halben Jahr. Die Abgeordneten, die hier in den Bänken sitzen, entscheiden über das weitere Schicksal der Mariensäule. Vorn am Rednerpult wechseln sich gerade Gegner und Befürworter ab. Vertreter einer Petition für und einer Petition gegen die Aufstellung der Mariensäule. Beide haben Tausende Unterschriften gesammelt. Gerade steht ein Gegner am Mikrofon. Wir haben die Sorge, dass die Wiedererrichtung der Säule ein weiteres Symbol wird für die unselige Expansion von konservativen bis ultrakonservativen Strömungen innerhalb der katholischen Kirche in den öffentlichen Raum. Sie führt nicht zur Versöhnung, sondern kann neue Fäden hervorrufen. Es wäre sicher gut, wenn die Säule zu sehen ist, aber in einem Museum, begleitet von fundierten Ausführungen zu ihrer widersprüchlichen Geschichte.
Opatřený fundovaným výkladem jeho rozporuplné historie.
Die Geschichte, sie reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Im Jahr 1620 besiegten die Truppen der katholischen Liga die protestantischen böhmischen Stände in der Schlacht am Weißen Berg vor den Toren Prags. Eine Schlacht, die bis heute auf viele Tschechen traumatisierend wirkt. Für fast 300 Jahre gewannen die Habsburger den Einfluss über Böhmen und Mähren. Und mit ihrer Herrschaft begann eine teils brutale Rekatholisierung des Landes, in dem zuvor die Lehre des Reformators Jan Hus weiten Zuspruch gefunden hatte. Rund 30 Jahre nach der Schlacht am Weißen Berg, nach dem Westfälischen Frieden, wurde auf dem Altstädter Ring die Mariensäule errichtet. Dort stand sie bis ins Jahr 1918. Damals, kurz nach der Gründung der Tschechoslowakei, stürzte ein aufgebrachter Mob sie vom Sockel. Beide Ereignisse spielen heute in der Diskussion um einen Wiederaufbau die tragende Rolle, sowohl die Errichtung als auch die Zerstörung. Das tschechische Fernsehen widmete dem Thema eine ganze Talkshow. Philosoph Miloslav Bednar von der Akademie der Wissenschaften sagte darin: Das war keine halbverrückte Masse, wie es heute manchmal heißt, sondern eine organisierte Aktion, die den freien Willen der meisten Bürger der Tschechoslowakischen Republik ausdrückte. Was er nicht mehr sagt, die Masse konnte nur mit Mühe gehindert werden, auch noch die berühmten Heiligenstatuen in die Moldau zu stürzen, die die Karlsbrücke flankieren. Bednar macht seine Kritik an einer Inschrift auf dem Sockel der Mariensäule fest. Darauf heißt es, ein Denkmal für den Sieg des Katholizismus über ein ketzerisches Königreich. Es geht um das böhmische Königreich, für das die Religionsfreiheit charakteristisch war. Wir reden von der Säule der siegreichen Jungfrau Maria, wie sie ja heißt. Ich wiederhole, siegreich. Ein Zeichen des Triumphes der Habsburger über die Tschechoslowaken. So legen viele Gegner der Mariensäule die Symbolik aus. Und das, obwohl 1915 ein monumentales Denkmal für den Reformator Jan Hus direkt neben der Mariensäule errichtet wurde. Ein Denkmal, das bis heute dort steht, mit einem steinernen Jan Hus, der direkt hinüberschaute zur Jungfrau Maria. Und wie sieht die Kirche das Tauziehen um die Mariensäule? Daniel Genaty ist Synodalsenior der protestantischen Kirche der böhmischen Brüder und Vorsitzender des Ökumenischen Rats, in dem 11 tschechische Religionsgemeinschaften versammelt sind. Gerade gestern haben wir uns getroffen und wir konnten uns nicht einigen. Es gibt Kirchen, die darin überhaupt kein Problem sehen, und es gibt Kirchen, für die es aus tiefstem Herzen unvorstellbar ist. Er selbst halte eine Wiedererrichtung der Mariensäule für falsch, eben weil sie an die Niederschlagung der Protestanten erinnere. Aber seine Kirche werde auch keine Proteste organisieren, wenn die Mariensäule denn aufgebaut werden sollte. Daniel Genaty hat einen anderen Verdacht, und der wird in ihm wach, wenn sich auf einmal viele Tschechen, die mit den Kirchen nichts am Hut haben, auf die protestantische Tradition berufen, um gegen die Mariensäule vorzugehen.
Das ist so eine
Das sind irgendwelche Reste eines religiösen Denkens, das ich nicht verstehe. Es ist mehr mit Nationalismus und Intoleranz verbunden als mit dem Glauben. Das ist mir zuwider. Tatsächlich mischen sich in der Debatte um die Mariensäule politisch-historische Erwägungen mit religiösen Empfindungen. Und dass die Religion in Tschechien bis ins 20. Jahrhundert hinein wegen der österreichisch-ungarischen Monarchie als politisch empfunden wurde, ist eine der Wurzeln für die heutige Glaubensferne. Nach der jüngsten Volkszählung bekennen sich gerade einmal 11% der Tschechen zu einer Religionsgemeinschaft. Fragen wie die nach der Restitution von verstaatlichtem Kircheneigentum werden deshalb zu einem politischen Minenfeld, so wie jetzt eben auch die Debatte um die Mariensäule. Bei ihr ist nun die Politik am Zug. Vor 2 Jahren stellte die Stadt Prag schon eine Baugenehmigung aus, aber nach tschechischem Recht genügt das nicht. Nötig ist auch eine Art Bescheinigung, dass auf öffentlichem Grund die Baustelle errichtet werden darf. Eigentlich eine Formalie, aber die verweigern die gegenwärtigen Stadträte. Das Problem: in wenigen Wochen verfällt die Baugenehmigung, wenn bis dahin nicht der Grundstein gelegt ist. Hinter dem Timing stecke reines Kalkül, schimpft ein Befürworter der Mariensäule. Der Grund ist Antiklerikalismus und Bilderstürmerei. Manche politische Parteien wie die Piraten, die den Oberbürgermeister stellen, sehen den Glauben als etwas Ungehöriges. Sie erkennen nicht einmal den kunsthistorischen Wert dieser Säule an. Auf dem Frachtkahn unter der Karlsbrücke hat Petr Vania jetzt sein Bildhaueratelier aufgebaut. Der Restaurator hat die Mariensäule in den vergangenen 20 Jahren wiederhergestellt. Jetzt muss ich noch 2 Kleinigkeiten fertig machen, vor allem hier diesen Teil des Gesimses. Vania hat bereits für das Tschechische Nationalmuseum gearbeitet, für die Prager Burg und viele andere Auftraggeber. Er zählt zu den renommiertesten Bildhauern des Landes. Die Marienstatue soll sein Meisterwerk werden. An ihr arbeitet er ehrenamtlich, nur das Material bekommt er von Unterstützern gestellt. Die Statue hat der Bildhauer Jan Jiří Bendl in den Jahren 1648 bis 1651 geschaffen. Sie wurde aufgestellt als Dank für die Errettung Prags vor den Pestzügen und vor der Übermacht der schwedischen Soldaten, die damals die Stadt belagerten. Interessant ist, als ich angefangen habe, an dem Projekt zu arbeiten, habe ich verstanden, was sie eigentlich bedeutet. Es ist die erste Barockstatue in Böhmen, der Beginn des steinernen Prags, das Sie hier überall sehen. Klar, vorher gab es das gotische und davor das romanische Prag, aber das barocke Prag hat seinen Ursprung in dieser Statue hier. In weit über 100 Teilen liegt die Mariensäule jetzt auf dem Frachtschiff verteilt. Das meiste sind Repliken der zerstörten Originalteile, deren Überreste in einem Lapidarium aufbewahrt werden. Die 9 Sandsteinelemente müssen nur noch zusammengesetzt werden. Die Grundsteine, ringsum eine kunstvolle Balustrade mit Geländer, mittendrin die meterhohe Säule, auf der schließlich die Statue der Jungfrau Maria thront. Ich habe am Anfang nicht geahnt, dass das so eine politische Sache wird. Für viele ist es eine Herzensangelegenheit und das schlägt eben auf die Politik durch. Manche sind begeistert davon, andere sind aus verschiedenen Gründen verletzt. Wie es jetzt weitergeht, werden wohl die Politiker entscheiden und die Gerichte. Die Bildhauer jedenfalls, sagt Petr Vania, haben ihre Arbeit gemacht. Wenn es doch noch klappt mit allen nötigen Genehmigungen, sagt er, könne die Säule innerhalb von 3 Wochen schon stehen.
Kilian Kirchgessner berichtete über den Streit um eine barocke Mariensäule in Prag. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten geht's bei Manfred Kläuber im Marktplatz um das Thema: Im Schwarm Geld anlegen. Wie funktioniert Crowd Investment?